Wie schlage ich denn jetzt die Brücke zur Predigt? Vielleicht durch diesen einen Satz, den wir eben aus dem Propheten Micha gehört haben, wo es heißt, wir aber vom Volk Israel gehen unseren Weg im Vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ihm und seinen Weisungen folgen wir. Diesen Grundsatz haben ja auch Christen übernommen, haben Baptisten übernommen und so komme ich dann zum dritten baptistischen Grundsatz heute. Es geht ja in der Reihe um die Frage, was haben denn Baptistengemeinden gemeinsam bei allen Unterschieden? Und da mag es vielleicht auch wundern, dass wir jetzt mit dem dritten baptistischen Prinzip erst zur Taufe kommen. Man könnte ja meinen, das sei das Wichtigste und Erste, aber das ist es nicht. Weil die Taufe eben auch nicht für sich steht, sondern eingebunden ist in einen größeren Zusammenhang. Und deswegen ist da schon eine gewisse Logik drin, wenn das erste Prinzip, ich wiederhole es nochmal, das erste baptistische Prinzip eben ist, dass wir die Bibel als oberste Richtschnur für Glauben und Leben ansehen. Es wurde ja mal einer unserer Vorfahren gefragt, warum er und seine Leute denn auf diese aberwitzige Idee kommen, eine Baptistengemeinde zu gründen? Und die Antwort war, die Bibel hat Schuld. Wir haben halt die Bibel gelesen, und zwar zusammen, und das hat uns drauf gebracht. Was soll man tun? Worauf wurden sie gebracht? Auf zweitens, dass die Gemeinde sich bildet aus solchen, die überzeugt sind, die glauben und die entsprechend leben. Zweites baptistisches Prinzip, die Gemeinde der Gläubigen. Und dann kommt eben das dritte. Und das lese ich jetzt mal etwas ausführlicher, wie es in einem empfehlenswerten Buch steht über Freikirchen. Aus dem Gemeindeverständnis folgt, dass die Taufe an Glaubenden, unter Umständen an Kindern, nie aber an Säuglingen vollzogen wird. Und dabei ist der enge Zusammenhang von Glaube und Taufe, Gemeinde und Taufe, sowie Wasser- und Geisttaufe wichtig. Die Taufe gliedert in die Gemeinde ein und verpflichtet zu einem neuen Leben im Geist. Also heute nun das spektakulärste und brisanteste und für viele aus manchen Gründen bis heute auch das ärgerlichste Kennzeichen der Baptisten und dasjenige, das uns diesen Schimpfnamen eingebracht hat. So haben wir uns ja eigentlich nie selber genannt. Das war immer so von außen betrachtet. Was ist das denn für eine komische Truppe da? Die Taufen, Täufer. Oder gerne auch heute nicht mehr, früher mehr, wieder Täufer. Und das war natürlich ganz schlimm, weil das eben das offensichtlichste Merkmal ist, was man so von außen betrachtet sieht. Die Taufe an mündigen Menschen, an Erwachsenen. Umso erstaunlicher vielleicht, dass es trotzdem keine besondere baptistische Tauflehre gibt. Was einmal daran liegt, dass die Taufe für uns ja auch nur ein Punkt unter vielen ist und in unser Gesamtverständnis von Gemeinde eingebaut ist. Was dann schon im Vorblick auf das vierte Prinzip führt, nämlich aus dem dritten der Taufe folgt, dass der Baptismus weniger eine Taufe als vielmehr eine Gemeindebewegung ist. Uns geht es ja nicht darum, dass die Leute getauft werden, sondern dass die Menschen Christen werden und Gemeinde bilden. Darum geht es uns ja. Beim nächsten Mal dazu mehr. Der andere Grund dafür, dass es keine ausgefeilte baptistische Tauflehre gibt, ist, dass es eben keine neutestamentliche ausgefeilte Tauflehre gibt. Wenn wir ins Neue Testament schauen, stellen wir fest, es wird halt getauft. Also von Anfang an wird getauft. Da, wo es Gemeinde gibt, wird getauft. Und man fragt gar nicht so sehr, was ist das denn und was passiert denn in der Taufe? Das haben dann Theologen anderer Kirchen ja auch ausreichend getan. Und Baptisten orientieren sich in ihren Ansichten, in ihren Lehransichten eigentlich daran. Und da hat von unserem Herkommen her zunächst mal die Position von Ulrich Zwingli, dem Schweizer Reformator, eigentlich den größten Einfluss. Zwingli hat gesagt, was ist denn die Taufe? Die Taufe ist, also die Wassertaufe, ist ein bloß äußerliches Zeichen und Handeln des Menschen. In der Taufe bekennt der Gläubige seinen Glauben. Also sozusagen ein nasses Bekenntnis des Glaubens. Menschlicherseits und mehr auch nicht. Das fanden andere dann doch ein bisschen einseitig. Also der Reformierte, der mitreformierte Reformator Johannes Calvin, der hat das dann doch schon ein bisschen ergänzt und sagte, dass aber die Taufe doch schon auch ein Symbol dafür sei, was Gott dem Gläubigen schenkt. Also dass die Taufe die Antwort des Glaubens auf das ist, was Gott geschenkt hat und was er auch ohne Taufe schenkt. Aber der Gläubige erfährt in der Taufe sozusagen noch einmal die Zusicherung und Vergewisserung seines Glaubens. Und das hat sich dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sag ich mal, auch unter Baptisten immer mehr durchgesetzt. Diese Ergänzung, dass ja nicht nur Menschen in der Taufe handeln, sondern dass Gott doch auch da etwas tut, dass man sagen kann, große Übereinstimmung unter Baptisten, dass die Taufe dann doch ein doppeltes Bekenntnis ist. Dass sich der Gläubige zu Gott bekennt, aber dass Gott sich auch zum Gläubigen bekennt. Und ja, das halte ich eigentlich persönlich auch für eine angemessene Formel für das, was ich im Neuen Testament erkenne. Und dass sich unter Baptisten diese Ansicht auch durchaus ändert, ist für mich ein schönes Zeichen dafür, was es heißt, dass Kirche eben auch ständig zu reformieren ist. Und dass wir immer offen sein müssen für zukünftige Erkenntnisse. Wenn wir miteinander die Bibel lesen und wir nicht darauf beharren, was wir vor 150 Jahren gedacht haben, denken wir auch in 150 Jahren immer noch so, sondern wenn wir die Bibel lesen und im Gespräch sind, dann kommen wir auch zu neuen und größeren Erkenntnissen. Unsere baptistische Erkenntnis ist eben auch nur Stückwerk, so hart uns das auch treffen mag. Luthers Taufverständnis, das können Baptisten dann wohl in der Regel nicht mehr ganz so teilen. Das lutherische Verständnis ist, dass die Taufe am Anfang des Glaubens steht. Und sozusagen der Mutterboden ist, auf dem dann der Glaube wächst. Man tauft und gibt sich Mühe, dass dann irgendwann da ein gläubiger Mensch kommt und ist so in der lutherischen Theologie damit die Säuglingstaufe auch ganz gut begründet. Bedeutet aber, Gott allein handelt in der Taufe. Das ist also die andere Seite. Nicht Zwingli sagt, nur der Mensch handelt in der Taufe. Luther sagt, nur Gott handelt in der Taufe. Wir sind dann irgendwo in der Mitte. Im Katholizismus ist das noch ein bisschen extremer. Da handelt nicht nur Gott allein in der Taufe. Es ist eigentlich auch nicht der Glaube des Täuflings nötig. Weder zum Zeitpunkt der Taufe noch später. Weil getauft wird auf den Glauben der Kirche. Und deswegen reicht es auch völlig, dass die Leute zur Kirche gehen und der Kirche gehorchen. Den Glauben hat ja die Kirche. Den muss der Einzelne nicht unbedingt haben. So gibt es also verschiedene Taufauffassungen, auch unter den reformatorischen Kirchen. Und das Problem ist, dass alle diese Positionen und auch die katholische Anhaltspunkte im Neuen Testament haben. Und je nachdem, worauf man dann den Schwerpunkt legt, bildet sich dann so dieser Akzent zur ganzen Theologie aus und dann wird ein Puzzleteil das Ganze und daneben sieht man dann nichts mehr und so kommen dann die verschiedenen Auffassungen zustande, wofür man sich in der Vergangenheit ja dann auch gerne mal den Schädel eingeschlagen hat. Wie ich schon sagte, Baptisten haben in der Form keine besondere Tauftheologie entwickelt, sondern ihre Beobachtungen am Neuen Testament führen zunächst einmal einfach zu einer entsprechenden Praxis. Wir lesen im Neuen Testament, dass Menschen zum Glauben kommen, die werden getauft, die bilden Gemeinde, also machen wir das auch so. Und wie gesagt, im Neuen Testament ist das in großer Selbstverständlichkeit so, dass getauft wird. Und nur hier und da kommt mal ein erklärender Akzent, um Missverständnisse zu korrigieren oder um Irrlehren vorzubeugen. Was man aber eben auch sieht, ist, dass es eben in der Regel Gläubige waren, die aufgrund des gepredigten Evangeliums, das sie gehört haben und angenommen haben, nach der Taufe fragen. Was ja irgendwie auch logisch ist. Wie soll denn sonst die Frage nach der Taufe entstehen, wenn nicht durch den Glauben? Wer nicht glaubt, fragt nicht nach der Taufe. Jedenfalls nicht von sich aus. Wenn von außen irgendein Druck kommt, dann vielleicht schon, ne? Aber von sich aus würde man ja nicht fragen nach der Taufe. Aber wenn man zum Glauben gekommen ist, Apostelgeschichte 2, dann stellt man die Frage, was mache ich denn jetzt? Und die Antwort ist, lass dich doch taufen. Also müssen Menschen, oder haben wir im Neuen Testament doch Menschen, die zumindest die Predigt gehört haben und im Kern auch verstanden haben. Und die werden dann getauft. Und nun kann man natürlich sagen, ja, das ist ja klar, das ist ja Ursprungssituation. Am Anfang muss ja Gemeinde erstmal entstehen. Da ist ja klar, dass das alles Erwachsene sind, mehr oder weniger, ist ja Missionssituation. Aber später dann, wenn es christliche Familien gibt, dann stellt sich doch sehr wohl die Frage der Kindertaufe oder besser gesagt der Säuglingstaufe. Stimmt, die Frage stellt sich, so war es ja auch. Aber dann stellt sich schon auch die Frage, ob denn diese im Neuen Testament beobachtbare Reihenfolge, erst eine Predigt hören, dann zum Glauben kommen, dann getauft werden und dann Gemeindeglied werden, ob diese Reihenfolge wirklich nur in der Anfangssituation begründet ist. Ist das nur so, weil es eben am Anfang nicht anders geht? Da denke ich und wohl auch die Mehrheit der Baptisten, dass das nicht der Fall ist, sondern dass diese Reihenfolge, das Wort hören, das Wort annehmen, sich taufen lassen, in der Gemeinde leben, ihren Grund im Wesen der Taufe hat. Und da gibt es dann doch eine Stelle, die uns ein bisschen Aufschluss gibt, was denn das Wesen der Taufe ist. Und das ist ein Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 11. Und die lese ich euch mal nach der guten Nachricht. Römer 6, also ab Vers 3, schreibt Paulus: Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das also gilt es zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für allemal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Soweit dieser Abschnitt, der wichtig ist, weil er sich von allen anderen Stellen über die Taufe unterscheidet. Weil hier und nur hier doch einmal Wesentliches über die Taufe gesagt wird. Und wie im ganzen Römerbrief, Paulus kann hier und will hier einmal sehr grundsätzlich seine Lehre formulieren, was den Römerbrief Abschnitt 6 noch einmal wichtiger macht als andere. Und dieser Grundsatz darüber, was Taufe denn ist und bedeutet, lautet: Die Taufe verändert unser Leben. Die Taufe verändert unser Leben. So sind ja in aller Regel auch in unseren Bibeln die Überschriften über Römer 6. Ihr könnt ja mal in eure nachgucken. In der guten Nachricht steht darüber: Durch Christus befreit zu einem neuen Leben. Die Elberfelder, der Gläubige und die Sünde. Ist ja auch richtig. Lutherbibel, Taufe und neues Leben. Also darum geht's. Wie geschieht das, dass der Gläubige die Sünde los wird und zu einem neuen Leben befähigt wird? Wenn es denn christlich was anderes sein soll als ein Appell an den guten Willen des Menschen, ne? Wenn es mehr sein soll als nur reiß dich mal zusammen. Wie kann ein Christ dieses neue Leben leben? Paulus sagt in Römer 6, es geschieht so, dass wir in das Heilsgeschehen Gottes in Jesus Christus hineingenommen werden. Sage ich ja auch manchmal, wenn es um Taufe geht, da wirst du sterben. Das klingt erschreckend, aber theologisch ist es so. Und dann werden wir auferstehen mit Jesus, so sagt Paulus das. Aber nicht erst irgendwann, sondern hier und heute zu einem neuen Leben. Und nun müsste euch eine Frage auf der Zunge liegen. Ja, geschieht das denn nicht schon im Glauben? Und Paulus würde sagen, ja, sicher das. Das geschieht im Glauben. Aber der Gott der Bibel ist ein menschenfreundlicher Gott. Und er liebt uns ganz mit Leib und Seele, mit Haut und Haar. Und seine ganze Schöpfung liebt Gott. Und deshalb lässt er sich zu uns herab und wird uns gleich in seinem Sohn. Das Wort wird Fleisch. Christus stirbt leibhaftig am Kreuz. Und er wird leibhaftig aus den Toten auferweckt. Christus wird leibhaftig auferweckt aus den Toten. Und das ist alles ganz menschlich und alles ganz anstößig bis skandalös für viele oder eben auch nur dumme Dinge. Aber Gott hat es so gefallen. Gottes Wort drängt zur Verleiblichung. Es ist keine blasse, bloß geistige Angelegenheit. Gottes Wort ist Tu-Wort. Es geschieht etwas. Und Gott scheut sich nicht, sich in leiblicher Gestalt zu offenbaren, in Jesus, seinem Sohn. Obwohl er weiß, dass er nur so von den Menschen wirklich verstanden werden kann, aber eben auch so von den Menschen völlig missverstanden werden kann. Aber das Risiko geht Gott ein. Und so ist es auch mit der Taufe. Die Taufe ist der Ort, wo wir mit dem Heilsgeschehen leibhaftig verbunden werden. In der Taufe wird das Sterben von Jesus unser Sterben. Und wird die Auferstehung von Jesus unsere Auferstehung. In der Taufe wird das neue Leben von Jesus unser neues Leben. Und also kann Paulus anschließend daran appellieren und sagen, ihr, die ihr getauft seid, ihr müsst nun daraus auch die Konsequenzen ziehen. Und Jesus gemäß leben, in der Kraft seiner Auferstehung, mit der ihr ja leibhaftig verbunden seid. Durch die Taufe. Und wer bis hierher gut mitgedacht hat, der denkt jetzt vielleicht, sowas Ähnliches haben wir doch gerade schon mal gehört. Das klingt jetzt aber doch sehr lutherisch, oder? Die Taufe als Mutterboden des Glaubenslebens. Ja, dieser Aspekt ist richtig und stimmt doch nicht ganz, weil was dann die lutherische Theologie nicht mehr sehen kann, ist, dass Gott das alles in der Taufe schenkt, aber nicht durch die Taufe. Was Gott in der Taufe leiblich verwirklicht, ist das, was er vorher schon im Glauben bewirkt hat im Menschen. Nicht die Taufe macht den Christen, sondern der Christ lässt sich taufen. Oder mal anders gesagt, es findet sich nirgendwo im Neuen Testament die Aussage, dass die Taufe rettet. In der Theologie findet sich dieser Satz. Deswegen müssen auch alle möglichst schnell getauft werden. Die Taufe rettet und macht den Christen. Es findet sich nicht im Neuen Testament. Was sich im Neuen Testament findet, ist aber der Satz, dass der Glaube rettet. Der Glaube rettet. Und weil das so ist, dass der Glaube rettet und nicht die Taufe, deswegen haben Baptisten auch kein Problem damit, Christen, die nun nicht gläubig getauft sind, also so wie wir das für richtig halten, als Brüder und Schwestern anzuerkennen. Deswegen erkennen wir die Säuglingstaufe nicht als Taufe an, als gültige, weil das ist ja klar inzwischen, denke ich, dass wir das nicht können. Wir wollen nun mal die Bibel Richtschnur für Glauben und Leben sein lassen und dann können wir für unsere Gemeindepraxis halt nicht anders handeln, als nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Aber wir können jeden, der nicht so getauft ist, wie wir es für richtig halten, im Glauben als Bruder und Schwester anerkennen. Aber wir halten fest an der Überzeugung und der Praxis, die wir haben, und das nur nicht, um andere zu ärgern, sondern weil wir denken, das ist eben auch unsere besondere Stimme im Chor der Konfessionen. Um der Gesamtchristenheit willen sollten wir daran festhalten und hoffen, dass Gott diese Erkenntnis der Taufe und des Glaubens auch anderen schenkt und vielleicht auch dazu führt, dass andere entsprechend handeln. Und ich denke, da ist Gott mit uns auf einem guten Weg. Ich sagte ja schon mal, in vergangenen Zeiten hat man sich deswegen die Köpfe eingeschlagen, und zwar wortwörtlich. Inzwischen können wir ganz entspannt darüber sprechen und kriegen wir auch viel Zustimmung von Kirchen, die anders handeln. Nicht nur wir lernen dazu, nämlich dass auch Gott in der Taufe handelt und es nicht nur ein nasses Bekenntnis des Menschen ist. Andere Kirchen lernen auch dazu, Gott sei Dank. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Zum Ernstnehmen der Bibel gehört dann auch, dass die Taufe keine Sache allein des persönlichen Gewissens ist. Ob man jetzt also zum Beispiel für sich seine Säuglingstaufe anerkennt, das ist ja oft so die Frage, die wir dann so diskutieren. Habe ich so für mich entschieden und fertig. Da hat eben der katholische Akzent, auch wenn er katholischerseits völlig überzogen ist, aber doch sein Recht. Taufe ist ja keine Sache meiner Meinung oder meines Geschmacks, sondern Taufe ist Sache der Kirche bzw. der Gemeinde. Weil die Taufe ja eingliedert in den Leib Christi, der sich geistig eben nicht irgendwo im Nebel befindet, sondern der sich konkret da bildet, wo wiedergeborene Menschen sich von Jesus zusammenfügen lassen zu einer Gemeinde. Und der biblische Hauptsatz dazu steht in 1. Korinther 12, Vers 13. Da heißt es, denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus, eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Nebenbei, diese Stelle könnte man auch dafür anführen, um zu belegen, dass es eine Taufe ist, von der das Neue Testament spricht, in der Gott wirkt. Eben dadurch, dass sich in der christlichen Taufe erfüllt, was in der Taufe des Johannes erst Verheißung ist, nämlich die Gabe des Geistes. Enger Zusammenhang von Wasser- und Geisttaufe. Der Geist weht, wo er will, wird aber in der Taufe geschenkt, zugesagt, vergewissert. Und das muss ja auch so sein, wie sonst könnten wir denn in der Kraft des Geistes leben, und das ist ja das, wozu uns die Taufe führt. Wenn also die ethischen Ermahnungen des Neuen Testaments an die Taufe geknüpft sind, ihr, die ihr getauft seid, dann hat das ja nur Sinn, wenn man glaubt, dass die Taufe auch die Fähigkeit dazu schenkt oder mitbringt. Sonst wäre es ja wieder schlimmste Gesetzlichkeit. Gott würde was von uns fordern, was wir gar nicht zu leisten imstande sind. Aber nun sagt das Evangelium doch, wir sind von Gott befreit, von der Herrschaft der Sünde. Wir sind frei, ein neues Leben zu führen. Ja, natürlich können wir noch ungehorsam sein. Aber wir können Gott nicht vorhalten, er hätte uns ja den Geist noch nicht gegeben. Auf solche Gedanken kommt man nur, wenn man sich die oft traurige Gemeindewirklichkeit ansieht. Und dann vielleicht vergisst, in die Bibel zu schauen. Aber in der Bibel steht, dass Gott uns den Geist gegeben hat, der uns ein neues Leben ermöglicht. Und darauf ist die Taufe der Brief und der Geist das Siegel. Im Großen und Ganzen sind sich in dem, was ich gerade über die Taufe gesagt habe, auch alle Neutestamentler einig, ganz egal aus welcher Konfession, weil es ist halt einfach neutestamentlich. Insofern nennen wir das jetzt hier zwar ein baptistisches Prinzip, man könnte aber genauso gut es ein neutestamentliches Prinzip nennen. Nämlich was? Ich zitiere nochmal das Buch von vorhin, dass die Taufe an Glaubenden, unter Umständen an Kindern, nie aber an Säuglingen vollzogen wird. Dass dabei der enge Zusammenhang von Glaube und Taufe, Gemeinde und Taufe, sowie Wasser- und Geisttaufe wichtig ist. und das die Taufe in die Gemeinde eingliedert und zu einem neuen Leben im Geist verpflichtet. Weil eben Gottes Gabe immer auch Aufgabe ist, weil Gottes Wort immer Tu-Wort ist, bleibt also die Frage an alle Kirchen und an jeden Einzelnen: Will ich denn auch tun, was Gottes Wort mir sagt? Das wäre das Einfachste und das Beste auch. Und wenn ihr das auch so seht, dann sagt doch Amen.
Amen.
Amen.